HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Wenn Sie an weibliche Comedians denken und ich Ihnen jetzt sage, pinker Jogginganzug, schlechte Dauerwelle und Berliner Akzent, dann fällt Ihnen bestimmt auch Cindy aus Marzahn ein. Richtig, eine Figur, die leider ja seit 2 Jahren von der Bühne verschwunden ist. Und hinter dieser Kunstfigur steckt Ilka Bessin. Heute zu Gast bei mir im HR3 Sonntagstalk. Ich freue mich. Guten Morgen.
Guten Morgen und ich freue mich natürlich noch mehr, obwohl es ja relativ früh ist. Sonntags ist ja meistens so ein Tag, wo man gerne auch einfach mal auf dem Sofa rumhängt. Und ich habe so einen Schrittzähler und habe sonst immer ganz gut so 5.000, 6.000 Schritte. Sonntags habe ich 96.
Ah, das ist die Strecke bis zum Kühlschrank hin und zurück? Oder
erst ins Badezimmer natürlich, Dusche, Zähne putzen auch auf dem Sonntag. Und dann natürlich Frühstück. Und dann geht es aufs Sofa und dann guckt man halt eine Serie. Und wenn der Hund jetzt gerade nicht da ist, dann liegt man auch einfach mal und guckt einfach mal irgendwie eine tolle Serie und entspannt ein bisschen.
Ich werde ganz neidisch, weil so einen Sonntag hatte ich schon lange nicht mehr. Ich habe ja dummerweise diesen Vertrag unterschrieben und nicht auf den Wochentag geschaut und stelle jetzt fest, Sonntagstalk, alle anderen liegen auf der Couch, wie Sie, Frau Bessin, und ich bin unterwegs in der menschenleeren Stadt. Also es gibt ein Sonntagsritual und das heißt abschimmeln auf der Couch, oder gibt es noch irgendwas anderes, was Sie gerne machen, nur am Sonntag?
Eigentlich ist es so schon, man entspannt eigentlich. Wahrscheinlich denken die Schwaben jetzt auch, yippie. Ich mache gerne auch mal das Auto sonntags sauber. Und das ist für mich so, du hast so komplett deine Ruhe, ne? Kannst alles so ein bisschen, weil aufgrund des Hundes natürlich extrem Hundehaare. Da stehe ich schon mal sonntags an der Tankstelle und saug einfach. Ah. Das mache ich dann auch schon mal.
Aber meine Tankstelle hat sonntags den Sauger gar nicht an.
Doch, meine schon. Wir sind in Berlin, natürlich.
Ja, ist natürlich Hauptstadt hier. Frankfurt ist das natürlich alles noch ein bisschen verschlafener. Aber Hundehaare absaugen ist ja auch eine Strafe, oder?
Ist eine Strafe, aber es muss ja auch gemacht werden. Und ab und zu fahre ich sonntags auch zur Mama nach Hause. Und dann,
Was ist das, ein langhaariger Hund oder so ein kurzhaariger, wo das so fies in den Auto sitzen, dann piekst?
Na, fies ist es ja immer, wenn dann wirklich so, es geht eigentlich, das ist ein Bordeaux-Doggen-Mischling, der hat 56 Kilo. Also es ist halt ein Hund, ne, der halt auch zu meiner Körperstatur einfach passt.
Weil wer den Film Hutsch noch kennt, ja.
Ja, aber nicht so sabbernd, ne, und ein bisschen schmaler, da ist ein Rottweiler-Mix mit drin, deswegen ist der so ein bisschen schmaler und sabbert halt auch nicht so viel. Aber genauso in die Richtung. Von der Farbe her schon perfekt und von der Größe noch ein bisschen größer.
So ein schöner rötlicher Ton ist das. Ist das ein Hund, wo die Leute schon mal die Straßenseite wechseln, wenn sie mit dem auf dem schmalen Bürgersteig ihnen entgegenkommen?
Nee, ich habe ja eine Hundetrainerin gehabt, die gesagt hat, wenn du einen großen Hund hast, guck, dass du ein auffälliges Halsband hast. Und ich habe eins, jetzt kommst mit pinken Glitzersteinen. Es ist eine Rüde, aber dann sind die meisten Leute, ach Gott, und dann gucken die und denken, das ist aber ein schönes Halsband. Und dann, ach, der guckt ja ganz lieb und so. Und ich finde, so sollte man an dieser auch rangehen, und wenn die Leute fragen, dann stehe ich natürlich und, ach, was ist denn das für eine Rasse, und der ist sehr schön, und ich sage dann immer, ja, einen hässlichen Hund wollte ich nicht. Und
habe ich bei meiner französischen Bulldogge auch mal gesagt.
Oder? Wenn die dann immer sagen, boah, und der guckt ja so traurig, sage ich, ja, der lebt im Keller, weil Leute assoziieren ganz gerne immer am Gesicht des Hundes, was der für einen Gemütszustand hat, und wer eine Bordeaux-Dogge kennt, da geht die Schnauze einfach mal nach unten, der guckt halt einfach so.
Der hat so hängende Mundwinkel und so triefende Augen, wo man immer denkt, super, für Augentropfen. Ne? Die Augen, die da hängen, schon so weit unten, kannst du sie direkt
einfach nur reinmachen, genau.
Das heißt, wir sind ja irgendwie 2 Wochen hier vor Weihnachten. Man kann ihnen für den Hund was schenken. Darüber würden Sie sich dann freuen? Oder es gibt ja Leute, die stehen auf so Tierartikel und sind verrückt nach diesen Tierläden, ohne einen Namen jetzt.
Ich möchte meinen Hund nicht in einer Daunenjacke sehen. Ich finde, das ist, also, das kann ja immer jeder so machen, wie er möchte. Ich bin da kein Freund von.
Schüchchen gegen Salz?
Ja, nee, weil ich habe auch selten einen Wolf einfach draußen mit einer Daunenjacke gesehen oder irgendwie so. Da bin ich denn so ganz, also ich habe, der kriegt halt ein neues Hundekörbchen, kann man ja nicht sagen. Das ist ja schon so ein Hundeschrank, was er dann kriegt. Da braucht er ein neues, aber ansonsten, klar, so Leckerlis und so, aber es dann auch fragen, wenn man die gibt, ne?
Also wir beide als Hundefans und Hundebesitzer könnten natürlich auch bis 12 Uhr durch jetzt über Hunde reden.
Wir machen die Hundesendung einfach, ne?
Ja, genau.
Der Hundetalk mit Bärbel Schäfer.
Dogs and Us, ja genau. Aber Sie haben uns ja auch ein neues Buch mitgebracht. Es heißt Abgeschminkt, und wenn Sie sich abschminken, liebe Ilka Bessin, was sehen Sie dann?
Ganz wundervoll. Also es kommt drauf an, wenn ich morgens aufstehe, denke ich schon, warum ist das eine Auge zugeschwollen? Weil wir sind einfach morgens so. Wir stehen auf und dann hast du das Kissen halt noch im Gesicht. Ne? Mhm. Und dann die Haare liegen halt auch nicht so, wie wenn man frisch vom Friseur kommt.
Ja. Und das ist dann schon besser mit meinen kurzen Haaren.
Ja, aber das ist dann schon sehr lustig. Und, aber ich mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich bin ein ganz toller Mensch und so fühle ich mich morgens auch.
Und toll ist das Buch auch geworden. Es ist sehr offen, es ist sehr emotional. Es hat viele private Einblicke in ihr Familienleben, aber auch den Blick hinter die Kulissen der Comedy-Welt. Und ich freue mich, dass wir über Abgeschminkt, das Leben ist schön, von einfach war nie die Rede. Hm. Das haben sie aufgeschrieben, wurde das von Sabine Jürgens jetzt veröffentlicht. Und sie sind heute unser Gast beim HR3 Sonntagstalk, liebe Ilka Bessin.
Dankeschön, bis gleich.
Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Unser Gast ist die Autorin Ilka Bessin, Comedian, lange unterwegs gewesen, 11 Jahre als Cindy aus Marzahn. Und im Juni 2016 haben sie gesagt, das war's. Vermissen Sie Cindy manchmal?
Ich kann ja, wenn ich möchte, kann ich ja die aus dem Schrank wieder rausholen. Also die Sachen habe ich natürlich noch.
Wie Leute so ihr Hochzeitskostüm in so einen Karton packen, haben sie das in so eine
Habe ich das Tüte, genau in einem Karton. Mein erstes Outfit und 2, 3 Jogginganzüge habe ich zu Hause. Also wenn ich Bock habe, kann ich rausholen, was ich nicht mache. Weil ich hatte mit Cindy aus Marzahn eine sehr schöne Zeit. Wir haben uns in Frieden getrennt und also ich bin da auch sehr dankbar für.
Musiker sagen immer, okay, das war's, das ist meine Abschiedstour und dann kommen die 3 Jahre wie Aliens dann auch immer wieder. Was macht Sie so sicher, dass das mit Cindy aus Marzahn nicht der Fall sein wird?
Also ich kann ja von der Bühne gehen und kann auch gut ohne. Mhm. Das macht mir eine Menge Spaß. Es gibt ja welche Menschen, Künstler, die können nicht ohne die Bühne leben und sagen, wir machen die Abschiedstour, dann machen wir es nochmal und dann fahre ich wieder von. Aber ich habe gesagt, für einen guten Zweck, falls mal irgendwie eine Charity-Aktion kommen würde und sagen würde, würden Sie nochmal, dann würde ich es machen. Aber ansonsten ist es ein Kapitel einfach, wo ich sage, da bin ich sehr glücklich drüber, dass ich das erleben durfte. Und ich freue mich umso mehr, was jetzt als Zugabe danach kommt.
Wofür stand Cindy aus Marzahn?
Schon für die, mein bester Freund sagt immer zu mir, es ist schon so eine Frau aus dem Volk. Also da so möchte ich es auch einfach stehen lassen. Es war schon so eine Frau aus dem Volk, die auch einfach das sagte, was sie dachte. Und das hat manchen mit Sicherheit auch nicht so gefallen, aber es ist halt immer schwierig, wenn dir einer einen Spiegel vors Gesicht hält. Mhm. Ne?
Wenn wir in Beziehung sind, dann merkt man ja manchmal, okay, jetzt so langsam muss man vielleicht doch mal ein Gespräch führen und das geht zu Ende, ja? Mhm. Irgendwann gibt es ja immer diesen Impuls. Wann haben Sie denn gemerkt, das geht zu Ende mit Ihnen und Cindy?
Also ist natürlich auch immer so eine Geschichte ist ja auch irgendwann zu Ende erzählt und ich finde es auch gut, dass es ein Ende gibt und natürlich kommt noch dazu, ich war auch Tour gewesen, man überlegt, macht man noch mal eine Tour, man guckt ja auch, wie sind die Verkaufszahlen, lohnt es sich auch finanziell, das ist auch ganz klar, muss man auch mal sagen, also wenn du nur 2 Karten verkaufst, dann stimmt vielleicht auch irgendwann nicht mehr, also ich habe jetzt nicht nur 2 Karten verkauft.
Ich wollte gerade
sagen. Ja, aber man guckt halt schon so und denkt so, ach, willst du jetzt noch mal eine Ikea-Geschichte und noch mal, wie sie mit ihrem Freund irgendwie da. Nee, irgendwann habe ich gemerkt.
Also es war auserzählt.
Es war zu Ende erzählt. Mhm. Die Geschichte war einfach zu Ende erzählt.
Was hat denn Ilka Bessin von Cindy aus Marzahn gelernt?
Dass du arbeiten musst für das, was du erreichen möchtest, ganz wichtig. Und dass die Leute dir, wenn du rauskommst, egal was du machst, also du darfst auch Fehler machen auf der Bühne. Die Leute empfangen dich immer mit offenen Armen, aber die müssen auch sehen, dass du dafür kämpfst und dafür auch stehst, was du da machst. Und und das finde ich, also Rückgrat würde ich auch so. Das, was mein Vater mir früher einmal gesagt hat, hat mir Cindy aus Marzahn noch weiter mitgegeben, dass du in vielen Situationen auch einfach mal sagen musst, nee, das möchte ich jetzt nicht und dazu auch stehen musst und es auch verteilen musst. Und das finde ich ganz wichtig.
Sind Sie erwachsener geworden durch Cindy?
Ja.
Oder verantwortungsbewusster? Also ich meine, Sie haben ja vorher Ihr Leben schon gelebt, Ausbildung absolviert, eine 4-jährige Phase der Arbeitslosigkeit gehabt. Aber das war ja auch ein nicht ganz einfacher beruflicher Alltag. Wir sitzen dann vielleicht vorne im Publikum und lachen, ja, aber der Comedy-Alltag hat ja auch eine enorme Härte.
Eine enorme Härte, aber es hat auch viel Schönes. Aber es ist natürlich so, wenn man von der Bühne kommt, vor dir sitzen 2.000, 3.000 Leute und dann gehst du in so eine Garderobe und du spielst in der Tonhalle und sitzt dann da alleine und denkst so, Boah, das ist schon, ja, nee, das ist schon manchmal ein sehr, sehr einsamer Beruf. Natürlich kannst du immer irgendwem vom Büro, vom Management oder Familie mitnehmen. Aber trotzdem, letztendlich gehst du alleine mit der Bühnenfigur, die du hast, gehst du alleine nach Hause und musst dann natürlich auch überlegen, wo geht die Reise jetzt eigentlich hin? Ich denke mal schon, dass ich erwachsener geworden bin. Aber auch, es ging ja lange Zeit für mich nach oben, dann ging es ja auch mal nach unten. Und durch dieses nach unten bin ich, glaube ich, auch ein bisschen entspannter geworden.
Ja, man kennt eben alle Seiten dieser aufregenden Achterbahnfahrt. Über einige werden wir heute reden. Wir freuen uns, dass Sie unser Gast des Tages sind.
Vielen
liebe
Dank.
Ilka Bessin.
Dankeschön.
Bei Heine ist erschienen das aktuelle Buch Abgeschminkt. Kann man sagen, ist schon ein bisschen so eine Autobiografie, ne? Das wahre Leben von Ilka Bessin.
Biografie, habe ich gesagt, schreibe ich erst, wenn ich 15. Nein, Biografie hört sich immer so. Das machen so Altkanzler.
Ja, genau.
Ich
nenne es einfach Abgeschminkt. Okay, gleich
Dankeschön.
Mehr mit Ihnen. Ilka Bessin ist heute unser Gast an diesem Sonntag und war schon mit dem Hund Gassi oder gehen Sie danach noch? Nee, wenn wir jetzt hier schon ein bisschen miteinander reden, dann muss der Hund ja schon draußen
der
gewesen sein.
Der war auf jeden Fall schon draußen gewesen. Meistens gehe ich auch relativ zeitig morgens und finde es einfach total entspannt, wenn so die Stadt noch nicht ganz so wach ist, mit dem Hund rauszugehen.
Kann man auch mal einen Haufen liegen lassen oder sind Sie kein Liegenlasser?
Ich kenne es ja selber, wenn man reintritt. Ich mag das ja überhaupt nicht.
Ja.
Und finde auch so, es gibt ja bei manchen so, ja, ist ja nur ein kleiner Hund, der macht ja nur einen kleinen Haufen. Ist egal, wie groß der Haufen. Nimm die Tüte einfach mit. Es gibt ja mittlerweile auch Tüten mit Geruch. Es gibt Tüten, die sind biologisch abbaubar. Und ich finde es halt wichtig, dass wir da auch ein bisschen drauf achten. Ne?
Ja, machen wir natürlich auch. Also auch ich hebe morgens um 8 Uhr schon alles auf. Versprochen. Ich weiß ja, die Nachbarn stehen manchmal so hinter der Gardine und gucken dann.
Mal gucken.
Ja, liebe Frau Bessin, wir haben dieses Buch hier heute hier, Abgeschminkt heißt es. Das Leben ist schön, von einfach war nie die Rede. Und wenn man eintaucht in das Buch, taucht man auch ein natürlich in die Kindheit von Ilka Bessin, die 11 Jahre lang Cindy aus Marzahn war. Und man sieht das Mädchen mit Brille, abgeklebtem Auge und das so groß war schon in der Grundschule, dass die Grundschullehrerin zu ihnen hochgucken musste. In der Lotterie, was das süße kleine Mädchen angeht, darf ich das vorsichtig sagen, nicht ganz vorne gestanden?
Der Sechser im Lotto war es mit Sicherheit nicht. Aber bei mir war es immer so, dass halt wirklich auch Mitschüler einfach dachten, dass ich der Klassenlehrer bin oder die Klassenlehrerin. Weil ich halt
in
der Grundschule, weil die sahen halt wirklich von der Körperhöhe alle gleich. Und dann guckte ein Mensch, ein Mädchen, zwei Köpfe größer, guckte raus und das war dann ich.
Und in ihrem Buch steht, für die anderen Kinder im Wohnblock war ich dick und doof, also wurde ich laut und frech. Was hat es mit Ihnen gemacht, als Kind anders zu sein?
Na, anders zu sein ist ja immer so, dass man auffällig ist, ne? Also man geht nicht unter, ich musste halt früh lernen, damit umzugehen, dass halt auch mal Ausdrücke fehlen. Heute wird es Mobbing genannt, das war früher genauso. Es war früher genauso ein Thema. Es ist ja nicht, dass es gerade erst entstanden ist. Ich finde, es wird auch immer schlimmer an den Schulen. Der grundlegende Respekt vor deinem Gegenüber ist einfach komplett verloren gegangen. Das fängt halt einfach in der Kindheit an, ne?
Jeder ist jemand, aber das verstehen die Kinder ja noch nicht.
Jeder ist jemand, aber es wird von zu Hause ganz gut auch einfach vorgelebt. Ne? Wenn man so sieht, wie respektvoll Eltern im normalen Straßenverkehr manchmal mit dem, der dir die Vorfahrt genommen hat, umgehen, welche Ausdrücke da einfach durchs Auto fliegen oder auf die Straße gebrüllt werden, da braucht man sich ehrlich gesagt nicht wundern, dass die Kinder das natürlich aufnehmen und einfach sagen, ach guck mal, wenn der so mit dem, dann kann ich das auch. Als Kind war es hart an manchen Stellen, aber ich habe natürlich versucht, immer mit einem lustigen Spruch oder mit irgendeiner Aktion.
Weil sie diese Begabung im Gepäck hatten, ja. Wenn man jetzt ein schüchternes Kind ist, Sie sind ja das Kind, was immer wieder rausgegangen ist und sagt, ich will jetzt mitspielen und dann nochmal ein Spruch.
Genau.
Dann auch wieder nach Hause und Sie haben natürlich auch in die Frottibettwäsche geweint. Aber Sie sind eben immer wieder aufgestanden. Was ist, wenn das Kinder nicht haben?
Dann liegt es wirklich an den Eltern, einfach Kindern auch mit auf den Weg zu geben, dass du brauchst halt einfach Rückgrat. Das ist einfach so in der heutigen Zeit. Man muss es wirklich seinen Kindern mitgeben, in erster Linie respektvoll miteinander umzugehen, dass es egal ist, was das Kind anhat, wie es aussieht, welche Hautfarbe, ob wie, was, wo. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist, dass man miteinander einfach vernünftig umgeht. Und da sind wir in einer Verpflichtung als Erwachsene, ob es im Internet ist, ob es in der Öffentlichkeit ist, dass wir einfach respektvoll miteinander umgehen.
Sie waren auch, wenn man es liest, so ein bisschen so ein bockiges Kind, ne? Also wenn die Mutter sie am fleischigen Ärmchen gezogen hat, sind sie gerne einfach stehen geblieben. Nicht gerne auch gelaufen, aber auch, es gab ja Warteschlangen. Sie sind in Luckenwalde aufgewachsen, in der ehemaligen DDR. Das weiß ich von eigener Verwandtschaft. Man musste lange, lange stehen und manchmal warten. Und sie waren immer das Kind, was so eine Art innere Handbremse hatte.
Naja, ich bin dann einfach mal abgehauen aus dem Laden. Ne? Meine Mutter war einkaufen mit mir in so einem Kaufhaus und ich bin dann einfach alleine nach Hause gegangen. Meine Mutter hat das komplette Kaufhaus abgesucht, ich saß zu Hause auf der Treppe. Mhm. Und meine Mutter ist wirklich, die war schweißgebadet, die dachte, mir ist irgendwas passiert, irgendwie das Kind ist weg.
Klar, und ich, wenn man sich dann, das heute vorstellt, aus Erwachsenensicht, ne?
Na, früher war es damals halt, ich weiß auch nicht, heutzutage, man denkt, das Kind ist entführt, um Gottes Willen. Und ich saß einfach zu Hause auf der Treppe und grinste meiner Mutter ins Gesicht und hatte keine Lust da, einfach zu warten.
Ilka Bessin ist heute unser Gast im hr3 Sonntagstalk. Wir reden gleich weiter über Familie und Kindheit in der ehemaligen DDR. Und ob sie wirklich das schwarze Schaf der Familie waren, das müssen wir gleich nochmal klären. Sie hören den hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und sie war Cindy aus Marzahn und ist jetzt wieder unterwegs unter ihrem richtigen Namen. Ilka Bessin, heute mein Gast hier im Sonntagstalk. Liebe Ilka, Sie haben ein Buch geschrieben und sind demnächst damit natürlich auf Lesereise unterwegs, am 12. Februar zum Beispiel in Kassel im Kongresspalais. Und im Netz steht Stand-up und Lesetour. Ist das jetzt eine Lesung im Stehen oder eben hoffentlich dann doch auch wieder Comedy?
Es ist eine Lesung in Verbindung mit Comedy und ich werde bestimmt auch mal aufstehen, weil wenn es so 2-3 Stunden geht, dann geht man und manchmal haben die Menschen Fragen, die da sitzen, die Leute haben Fragen, die Zuschauer, dann geht man auch mal hin und unterhält sich mit denen. Ich finde ganz gut, wenn es so ein Miteinander ist und nicht, wenn man irgendwo hinkommt und einfach nur vorliest.
Meine Wiege war unbequem, aber die Sonne schien trotzdem rein. Aus was für einem Elternhaus kommen Sie?
Ich komme aus einer gut bürgerlichen Familie, aus so einer Arbeiterfamilie. Meine Eltern haben immer gearbeitet. Ich kann mich selten daran erinnern, dass die mal krank waren oder mal zu Hause waren oder mal irgendwie zu spät gekommen sind. Überhaupt gar nicht. Mein Vater war LKW-Fahrer, Fernfahrer. Der fuhr zu DDR-Zeiten schon mit dem LKW ins kapitalistische Ausland. Und meine Mutter hat Hausschuhe genäht für den Westen.
Und wenn er war die Woche unterwegs, war mein Vater auch. Meiner war Handelsvertreter in Norddeutschland. Das heißt, Ihr Vater war auch von Montag bis Donnerstag oder Montag bis Freitag nicht da. Ne? Der parkte dann ja den großen LKW unter den Augen der Nachbarin.
Was sehr in der stark, Sackgasse. Also von allen Nachbarn wahrscheinlich. Aber es war halt einfach so, man redet jetzt so lustig drüber. Es war schon was Besonderes für meinen Vater, einfach einen LKW, der damals aus Österreich kam, zu fahren. Und natürlich guckten denn die Nachbarn, ach, der Herr Bessin kommt nach Hause und guckten denn auch schon, was hat er mitgebracht. Ne? Da wurde dann morgens um 4 bei der Nachbarin auch einfach mal die Schuhe geputzt, wenn er kam.
Und das ideale ist, Zeit, um Schuhe zu putzen.
Ja, aber es war wirklich so. Und das war halt, mein Vater war oftmals eine Woche unterwegs, manchmal auch 2 Wochen. Also wenn er nach Russland ist, er auch mal gefahren. Da ging auch der LKW kaputt. Dann hatte meine Mutter über eine Woche überhaupt keinen Kontakt. Die wusste überhaupt gar nicht, weil es gab ja auch keine Handys, keine Telefone. Dann rief irgendwann mal jemand. Im Haus hatten wir einen Nachbarn, der ein Telefon hatte. Dort wurde dann angerufen. Dann hieß es, der Papa hat einen Unfall, aber alles gut. Da ist der LKW umgekippt in Russland und dann saß er da fest. Und dann wussten wir wenigstens Bescheid, dass es ihm gut ging.
Und Voraussetzung für diese besondere Situation, dass er ins Ausland fahren durfte, das war ja nun nicht gang und gäbe in der DDR, war die Mitgliedschaft in der Partei oder was war Voraussetzung?
Genau.
Mehrere Kurse, die er belegen musste und ein intaktes Familienleben.
Intaktes Familienleben, aber auch wichtig, dass er in der Partei war, natürlich. Und dass er halt einfach auch ein sehr guter Autofahrer, sehr guter LKW-Fahrer, er hat viel gearbeitet und war da auch einer der Besten und ja.
Woran können Sie sich noch erinnern, was er mitgebracht hat aus dem Westen, was für Sie als Kind etwas ganz Besonderes war?
Für mich war als Kind, also war es schon was Besonderes. Der hat mal so ein Bilderrahmen mitgebracht, so ein ganz klein, und da war der in Paris und da war der Eiffelturm drin. Und man konnte das so in Stecker reinstecken und das war so eine Lampe. Das war aber so ganz auch schäbig gemacht, aber das war so, das fand ich halt toll. Ne? Der ist halt wirklich, der hat Postkarten mitgebracht, die er in den einzelnen Städten. Sahnejoghurts mitgebracht, das weiß ich auch noch von einer bekannten Firma, und da wurde denn der Name aufgeschrieben von allen in der Familie, und ich habe dann halt manchmal 2-3 Becher auch von den anderen Namen leer gegessen und habe den Deckel einfach wieder zugemacht und habe gesagt, ich war es nicht. Ich war es nicht.
Dummerweise waren dann ja die Joghurtflecken auf dem Pulli. Ja.
Auf dem Pulli, und Meine Mutter wusste das natürlich, dass ich das war. Und ich habe immer felsenfest, nein, das war ich nicht. Und das waren schon so Sachen. Und ich fand halt, was ich auch toll fand, wenn er zum Beispiel, das können sich viele heutzutage nicht mehr vorstellen, Impulsspray mitbrachte. Das hat bei mir ein Jahr gereicht, ne? Weil man das wirklich dosiert genommen hat, weil das was ganz Besonderes war. Und ich sag's jetzt mal, ich habe Tic-Tacs bekommen und als die alle waren, habe ich aus der DDR so Pfeffis reingemacht, so Pfefferminzbonbons, weil ich diesen Geruch einfach mochte, wenn man diese Tic-Tac-Schachtel aufmacht und man riecht dran. Hm. Riecht es, hat es so einen eigenen Geruch und dann wollte ich halt immer diesen Geruch bei mir haben. Deswegen habe ich immer diese Pfefferminzbonbons nachgefüllt. Heutzutage lacht man drüber, aber es war für uns immer eigentlich was extrem Besonderes und manchmal ist es schade, dass man so eine Sache einfach nicht mehr, dass es so als so selbstverständlich genommen wird.
Und dass natürlich heute sofort alles dann eben auch erreichbar ist und hier war das ja auch immer mit der Ankunft des Vaters verbunden. Aber wenn der Vater nach Hause kommt, darüber würde ich gleich gerne nochmal mit Ihnen reden, dann gab es natürlich auch eine Abrechnung von der Woche, ja, wie Ilka Bessin sich die Woche über verhalten hat, ja, wenn dann das schwarze Schaf der Familie Ärger gemacht hat. Gab es dann auch Ärger und von wem haben Sie eigentlich Ihren Humor? Das besprechen wir gleich. Fühlen sich wohl? Alles gut?
Das ist alles, ich trinke ja aus einer Weihnachtstaste Mineralwasser, das fand ich auch sehr lustig. Mir geht's super. Also ich habe, also mal ganz ehrlich, ein leichteres Arbeiten kann man auch nicht haben. Es gibt Leute, die arbeiten draußen bei der Kälte, ne?
Ja, das stimmt. Und wir sitzen hier am Sonntagmorgen beim hr3 Sonntagstalk und ich freue mich, dass Sie unser Gast sind, liebe Ilka Bessin. Und wir haben es eben schon ein bisschen vorgestellt, Ihr Elternhaus. Die Werte, die Sie beschreiben in Ihrem Buch Abgeschminkt, die Sie von den Eltern mitbekommen haben, Anstand, Ehrlichkeit, Ordnung, Pünktlichkeit. Warum war den Eltern diese Werte so wichtig? Weil sie haben ja immer wieder versucht, die natürlich auch durchzusetzen.
Diese Werte, finde ich, sind heutzutage immer noch sehr wichtig. Also man kann es sich ja am besten vorstellen, wenn man verabredet ist. Man ist um 8 Uhr verabredet und dein Gegenüber kommt einfach 2 Stunden später und sagt, ja, es hat ein bisschen länger gedauert. Und ich denke,
und man selber ist auch pünktlich, das macht mich wahnsinnig.
Unpünktlichkeit, also es gibt einen Menschen in meinem Leben, der unpünktlich sein darf. Das ist einer meiner Autoren, die mit mir das Soloprogramm schreiben, das ist der Carsten. Der kommt immer eine halbe Stunde zu spät, aber auch schon seit 10 Jahren. Und er kommt immer in den Raum rein und sagt, ach, hier sitzt ihr. Diesen Gag macht er kontinuierlich, glaube ich, seit 10 Jahren, seitdem ich mit dem zusammenarbeite.
Lacht und noch irgendjemand drüber?
Ja, es ist einfach immer wieder lustig, weil er immer wieder einfach dieses Verdutzt, ach hier, ich suche euch schon die ganze Zeit. Und das ist auch der Einzige. Ansonsten, ich finde halt immer...
Sind Sie pünktlich? Wenn ich mich mit Ihnen verabreden würde, heute am Sonntagmorgen waren Sie natürlich überpünktlich, aber sonst...
Immer, ich bin, ich war auch, wenn ich gearbeitet habe in der Gastro, ich war immer eine halbe Stunde eher da, weil ich finde, man kann dann nochmal einen Kaffee trinken, nochmal kurz ein bisschen quatschen und dann geht's arbeiten los. Ich war noch nie ein Mensch, der irgendwo hinkam, so jetzt sofort und gleich arbeiten, Jacke an und aus und das geht, kann ich überhaupt gar nicht.
Was mich überrascht hat in Abgeschminkt war auch die Härte der Erziehung. Es gab dann auch schon mal eine Abrechnung darüber, ob sie eben ordentlich oder eben nicht pünktlich waren als Kind. Und dann gab es vom Vater auch schon mal eine Tracht Prügel, weil die Mutter natürlich berichtet hat.
Berichtet hat am Wochenende, was in der Woche alles schiefgelaufen ist. Weil meine Mutter hat ja 2 Kinder in dem Sinne alleine großgezogen, weil mein Vater ja selten da war. Mhm. Und am Wochenende...
Ihre Schwester noch?
Genau, war sie dann halt manchmal auch einfach so überfordert mit der Situation, was ich auch verstehen kann. Und ich habe immer gesagt, ich glaube 70% der Menschen in meinem Alter, die hatten die gleiche Erziehung wie ich. Die haben auch auf dem Hintern bekommen, die haben auch, da gab es auch mal einen Satz heiße Ohren, das gehörte damals einfach dazu.
Hatten die auch den Kopf im Bettkasten, damit die Nachbarn die Schreie nicht hören?
Das weiß ich nicht, aber ich glaube, es gab andere Situationen und für mich war es damals natürlich schwierig, aber ich liebe meine Eltern und liebe die nach wie vor und für mich war das, ich habe abends auf dem Hintern bekommen und am nächsten Morgen saßen wir beim Frühstück und da war die Welt in Ordnung und danach fuhren wir in die Pilze.
Die Pilze. Pilze sammeln im Wald dann.
Pilze sammeln im Wald und abends wurde dann geguckt, wer hat die meisten und meistens hat natürlich meine Mutter gewonnen.
Wenn man nochmal schaut auf diese beiden Elternteile, die 2 Mädchen erziehen in der DDR, die Mutter die Woche über alleine, von wem haben Sie denn den Humor?
Von beiden. Meine Mutter hat manchmal so Sprüche, auch jetzt, wenn ich so mit Freunden, wenn wir so zusammensitzen, essen gehen oder so, dann hat meine Mutter, die haut da manchmal schon einen raus, wo ich so denke, Mama, hör mal auf damit. Aber das ist auch einfach dem Umgang zu schulen, weil ich halt einen Freundeskreis habe. Ich habe 2 beste Freunde, also natürlich Management, alle, die gehören auch zu meiner Familie dazu. Ich habe einen besten Freund, der ist Portugiese und meine beste Freundin ist Albanerin und beide Familien kommen dazu und meine Mutter sitzt so mittendrin. drin. Und da wird laut geredet, da wird gelacht, da wird auch mal, da macht meine Mutter auch mal einen Witz. Den Sarkasmus habe ich von meinem Vater. Mein Vater stand irgendwann mal in Jogginghose bis unter die Brust gezogen mit zwei Handschuhen an, Mütze auf dem Kopf und hat gesagt, wir können jetzt zum Elternabend gehen. Und dann habe ich den angeguckt, so war mein Vater, ne? Und der hat mich in den Keller geschickt und hat gesagt, ich soll Kohlen hochholen und dann ist der hinterher und hat mich dann unten im Keller erschrocken oder hat sich hinter die Tür gekniet und hat wie so ein Hund gebellt und das fand der urkomisch, ne? Einen immer so auf die Schippe zu nehmen. Also es war auch so eine Kindheit, ne? Also ich will auch ganz klar mal dazu sagen, es gab natürlich einerseits auf dem Hintern, aber andererseits haben wir manchmal Momente gehabt, wo ich dann auch als Kind mich einfach totgelacht habe.
Aber es gibt so einen bewegenden Moment, das war in der Phase von Cindy von Marzahn, da haben sie nochmal ganz klar gesagt, okay, in den ersten 18 Jahren war natürlich nicht alles super in der Kindheit. Es gab schwierige Phasen, es gab die leichten und die schönen Momente und da sitzen sie in der Kleingartenanlage mit ihren Eltern, es gibt glaube ich Ananasbowle und dann versuchen sie mit ihren Eltern nochmal über diese ersten Jahre zu reden und die Tür, wie sie sagen, nochmal zu öffnen und zu sagen, wo haben wir eigentlich auch Fehler gemacht als Familie? Hat das funktioniert, dieses Gespräch?
Für mich war ja nie so das Bedürfnis, irgendwie jetzt lass noch mal darüber reden, weil ich wusste ja, dass meine Eltern manchmal auch einfach überfordert waren und dass sie das nie gemacht haben, um mich wirklich richtig, sondern dass es einfach, mein Vater wollte einfach auch manchmal seine Ruhe haben, wenn er nach Hause kam, ne? Und meine Mutter saß dann nur und hat erzählt, was ich alles falsch gemacht habe. Und wir saßen irgendwann im Garten und meine Eltern, wir haben, ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind, meine Eltern sagten dann irgendwann, ja, wir wissen, dass wir das gemacht haben, das tut uns auch leid, aber wir können es nicht mehr ändern. Und genau das ist der springende Punkt. Man kann es nicht mehr ändern. Und ich finde, an dem Punkt habe ich dann einfach für mich entschieden, ich muss verzeihen, ich werde nicht vergessen, aber ich habe meinen Eltern verziehen. So blöd es klingt, aber so einfach ist es. Mhm. Es gibt Dinge, die passieren bei manchen in der Kindheit, die kann man nicht verzeihen, das verstehe ich auch. Ich habe für mich entschieden, dass ich meinen Eltern einfach so eine Zukunft bescheren möchte, dass es denen gut geht. Die haben mich als Kind großgezogen, die haben sich um mich gekümmert und ich bin in der Verpflichtung als Tochter, mich ebenfalls um meine Eltern zu kümmern und so sehe ich es auch.
Also eins kann man garantiert sagen, der Verantwortung haben sie sich eben nie entzogen. Sie waren immer da, auch als Ansprechpartner und als verlässliche Partner natürlich. Wollen wir gleich nochmal über Frau Knipschild reden, die Frau vom Arbeitsamt?
Meine beste Freundin.
Ilka Bessin ist unser Gast heute im HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Guten Morgen. Wir hören uns hier nur. Sie sind in Berlin. Ich hoffe, es geht Ihnen gut.
Mir geht es sehr gut. Es ist ja kalt draußen. Aber wie gesagt, ich sitze hier bei einer gemütlichen Weihnachtstasse mit Mineralwasser drin.
Mensch, und ist schon Weihnachten in Berlin. Ich habe hier bei uns noch nicht.
Noch nicht, aber ich habe schon die Weihnachtstasse. Ich bin ja auch so ein Freund. Mein Weihnachtsbaum steht jetzt auch schon.
Ach komm.
Ich habe den wirklich aufgestellt, weil ich so viel zu tun habe und
Wochen vorher schon.
Ja, ich mag das einfach nicht, wenn man denn so am 24. anfängt, es wird alles aufgebaut, es wird dekoriert und es ist so ein Stress und ich finde es einfach schön, wenn man nach Hause kommt, die Lichter sind an, nur der Baum ist beleuchtet, man sitzt da und dann genießt man einfach den Abend und das finde ich toll.
Genau. Sind denn alle Geschenke schon gekauft oder haben Sie entschieden, in der Familie und im Freundeskreis sich nicht mehr zu beschenken?
Nein, die Kinder im Freundeskreis kriegen auf jeden Fall was, weil wir sagen uns jedes Jahr immer alle, oh nee, wir schenken uns nichts. Und dann kommt doch immer irgendeiner mit einer Tüte. Und manchmal versucht man sich so auch zu übertreffen, nicht vom Preis her, sondern von dem, was so am coolsten ist, wo man dann so sagt, das und das und das. Und das macht natürlich auch Spaß und man freut sich ja auch, wenn dein Gegenüber sich freut. Aber da geht es nicht mal um den Preis, sondern dann geht es darum einfach, dass man sich was Tolles hat einfallen lassen, um den anderen einfach auch zu zeigen, dass man die lieb hat.
Haben Sie in all den 4 Jahren ihre Arbeitslosigkeit, Frau Knipschild, ihre Sachbearbeiterin im Arbeitsamt, mal ein Geschenk gemacht?
Ich glaube, ich habe ihr das Geschenk gemacht, dass ich nicht mehr zum Arbeitsamt gekommen bin. Wir waren nicht auf einer Wellenlänge, aber das gehört auch im Leben dazu. Ne? Es gibt so Menschen, die trifft man, wo du so, du siehst sie, die haben noch nicht mit dir geredet, du hast noch nicht mit denen geredet und du weißt genau,
das klappt nicht.
Das wird nicht funktionieren. Aber das ist auch okay, Gott sei Dank sind wir so unterschiedlich, dass wir uns dann auch sagen können, Mensch, das funktioniert mit uns beiden nicht und sowas mit Frau Knipschild.
Und liegt das schon an den unterschiedlichen Ausgangspositionen? Der eine sucht einen Job und der andere hat so viele Einzelschicksale und muss dann versuchen, jemanden zu vermitteln?
Ja, und wenn dann noch jemand reinkommt und mit lustigen Ideen um die Ecken, wie man sich so selbstständig machen kann, was man alles machen kann. Ich glaube auch beim Arbeitsamt, dass das manchmal auch einfach ein harter Job ist. Ne? Und ich kam dann damals und hatte lustige Ideen. Ich wollte einen dreieckigen Kühlschrank entwerfen und dachte, ach Mensch, ich wollte was anderes machen. Ich habe 16 Jahre lang Gastronomie gemacht Und Frau Knöpschild wollte dann einfach, dass ich in diesem Beruf weiterarbeite. Und ich habe gesagt, ja, nee, kann ich nicht mal was anderes ausprobieren. Das war schon schwierig.
Sie waren Köchin in einer Großküche, Sie haben gekellnert in Clubs, Sie haben eine Ausbildung gemacht zur Hotelfachfrau, waren Animateurin auf einem Kreuzfahrtschiff. Und warum riss der berufliche Faden dann plötzlich ab?
Ich habe in einem sehr schönen Restaurant gearbeitet in Berlin, war dort Geschäftsführerin und wurde gekündigt, weil ich einfach zu teuer war. Und nach mir wurde ein neuer Geschäftsführer eingestellt. Das ging auch vors Arbeitsgericht. Ich habe auch gewonnen. Aber das eine nützt ja trotzdem nichts, wenn du gewinnst vorm Arbeitsgericht. Du willst ja da trotzdem nicht mehr arbeiten. Die Herrschaften wollten auch nicht mehr, dass ich dort arbeite. Und ich war einfach dann zu Hause. Und habe noch so die erste Zeit gedacht, ja komm, Gastro findest ja schnell mal einen Job, ne? Und machst du hier, machst mal jetzt 2 Wochen, ruhst du dich mal aus und dann wurden aus 2 Wochen, kriegt man dann die Kurve irgendwann nicht mehr und dann wohnst halt Jahre.
Genau, ich guck mal hier gerade im Buch. Kurze Szene lese ich mir im Voraus abgeschminkt. Normalerweise begann mein Tag morgens um 8 und es warteten Arbeit, Aufgaben und Verantwortung auf mich. Jetzt hatte mein Tagesablauf sich komplett verändert. Ich musste erst mal einen Grund finden, aufzustehen. Es gab kluge Menschen, die meinen, in so einer Situation muss man eben besonders aktiv sein. Raus aus den Federn, frisch ans Tagwerk, Bullshit. Es gibt keine Termine, keine Regeln, keine Vorgaben. Du lebst so vor dich hin. Wen interessiert, ob du aufstehst? Es wartet ja keiner auf dich. Wenn dir der Antrieb fehlt, dann schaltet dein Gehirn auf Sparflamme. Und dann schreiben sie, duschen, Haare waschen, anziehen. Warum? Ich gehe ja sowieso nicht raus. Zähneputzen reicht.
Genau, so ist das.
Weil neue Zähne kosten Geld.
Kosten Geld. Aber man schmunzelt jetzt manchmal drüber, aber es ist halt einfach so, man darf auch nicht vergessen, wenn Menschen viele Jahre zu Hause sind oder einfach, man gewöhnt sich auch dran. Man gewöhnt sich einfach an die Zeit, dass man sagt, okay, man steht um 10 auf. Ach, nächsten Tag denkt man, boah, das ist kalt draußen jetzt. Ach nee, ich bleib noch ein bisschen liegen. Hm. Dann ist plötzlich 14. Dann guckt man Bärbel Schäfer und es ist so. Oder und dann guckt man noch eine Talkshow.
Und plötzlich
oder macht
ist man Gast in der Sendung.
Und plötzlich ist dann auch einfach 23 Uhr, man denkt, ach, man kann jetzt auch liegen bleiben.
Und wenn das keine Phase ist, wann haben Sie denn verstanden, das ist jetzt ein Dauerzustand?
Zu Anfang war es ja so, ich habe es meinen Eltern nicht erzählt und habe dann irgendwann erzählt, ja, ich bin jetzt zu Hause und gekündigt und so. Dann hieß es noch, naja, das wirst ja was finden, hast ja einen Beruf gelernt, den da finden sich ja, also gibt es ja genügend Arbeit. Und irgendwann haben die Eltern dann auch schon gesagt, willst du nicht mal gucken, willst du nicht mal was machen, dann schreibst du Bewerbungen, dann kriegst du eine Absage, dann hast du Vorstellungsgespräche, wo du so denkst, boah, was sind das eigentlich für Jobs und für Leute, die dir sowas anbieten? Ich sollte mal Algenprodukte verkaufen.
Algen?
Algenprodukte, mhm. Die man sich ins Gesicht macht. Das war ganz einfach. Die wollten halt, ich war bei einer Dame zum Vorstellungsgespräch und die sagte zu mir, ja, sie kaufen dann von uns einfach für 500 Mark Produkte und die verkaufen sie dann weiter. Und die sind ganz toll für die Haut und fürs Gesicht. Und ich habe die angeguckt und dachte so, ja, aber das hört sich jetzt fies an. Warum benutzen Sie die nicht mal? Weil die hatte so ein ganz graues, eingefallenes Gesicht. Und ich dachte so, boah, wie können Sie die denn präsentieren, wenn das denn... Und dann habe ich so gedacht, nee, das will ich nicht machen.
Und erstmal selber in Vorkasse gehen. Man selber verliert dann irgendwann natürlich auch mal das Selbstvertrauen. Und trotzdem schlummerte in Ihnen ja diese kreative Bombe, also diese Achterbahnfahrt von ganz unten, ganz oben. Davon können Sie wirklich erzählen, liebe Ilka Bessin. Das machen Sie auch in Abgeschminkt, sehr bewegend. Und wir reden gleich weiter miteinander an diesem Sonntag. Im hr3 Sonntagstalk spreche ich heute mit Ilka Bessin, der Frau, die Cindy aus Marzahn war. Drehen wir die Zeit mal zurück auf das Jahr 2005, Frau Bessin, kurz vor dem Durchbruch auf Deutschlands Comedy-Bühnen. In welcher Phase waren Sie damals da?
Ich war ja 2004, 2005 habe ich ja die Talentschmiede im Quatsch Comedy Club gewonnen und war dann in der Phase, wo ich diesen Preis bekommen habe, wo ich gedacht habe, jetzt geht's los, jetzt beginnt dein neues Leben. Da war aber dann erstmal noch Ruhe, ne? Und dann war das irgendwie so komisch und ich habe gemerkt, du hast da was Gutes
gestartet, aber noch
was
nicht.
Gestartet, aber wie geht's denn jetzt weiter? Dann habe ich im Quatsch Comedy Club habe gesagt, ich dachte, jetzt geht's los, jetzt kommen so Aufträge oder Auftritte, aber das war erstmal nicht. Und dann habe ich so gedacht, oh Gott, war es das jetzt schon wieder? Ich wollte ja zu meinem Arbeitslosengeld, was ich damals bekommen habe, zu meinem Hartz-IV-Geld, habe ich ja Einstiegsgeld beantragt für ein Jahr, dass ich mich als Komikerin selbstständig machen konnte. Und es war ganz schwierig. Das habe ich dann nach einem Auftritt bei TV Total bei Stefan Raab auch bekommen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich brauche es nicht mehr, weil ich so viele Auftritte. Und wie gesagt, durch diesen TV Total Auftritt haben mich dann einfach so viele Menschen gesehen, dass dann so viele Aufträge reinkommen, dass ich dann irgendwie eine Woche später, glaube ich, oder Geraume Zeit später bin ich dann zum Arbeitsamt und konnte mich da abmelden. Und Frau Knipschild wollte damals ein Autogramm von mir haben. Da habe ich gesagt, nee.
Oh nein.
Und
sie haben es ihr verweigert.
Ja, ich habe es ihr verweigert, weil sie mir damals das Einstiegsgeld verweigert hatte. Und sie sagte, so eine Hampelei finanzieren wir hier nicht auf der Bühne und so. Sie haben zwei Berufe gelernt, sie können in der Gastronomie arbeiten. Und ich so, nee, ich möchte aber auf die Bühne. Ich habe das jetzt hier gewonnen und hier. Und ich habe doch einen Bericht von Thomas Hermanns. Habe so einen Zeitungsartikel noch mit. Die so, nee, das finanzieren wir hier nicht. Und dann habe ich so gedacht, nee, eine Autogrammkarte kriegst du jetzt nicht. Da war ich so, habe mir geschworen, dass ich da nie wieder hin muss. Es ist nicht schlimm, arbeitslos zu sein. Es ist auch nicht schlimm, wenn man mal in so ein Loch fällt. Aber ich war froh, dass ich die Kurve gekriegt habe. Weil wäre es nicht passiert, hätte ich die Kurve nicht gekriegt.
Bleibt so ein bisschen das Gefühl, es dann auch allen gezeigt zu haben. Also auch denen, die sie auf dem Schulhof gemobbt haben, die Kinder aus der Nachbarschaft.
Gar nicht.
All die Knipschilds.
Gar nicht. Ich habe mir das gezeigt, dass man, das sage ich auch immer, das hat nichts mit irgendwie, ah, jetzt zeige ich es dir mal, dass ich doch das aus mir doch was will. Nee, ich habe es mir selber, weil ich war an einem Punkt während der Arbeitslosenzeit, dass ich nicht wusste, wo es hingeht. Was bringt die Zukunft? Was mache ich jetzt eigentlich? Wo bin ich in 5, 6 Jahren? Und ich wusste, als ich das gewonnen habe, dass dir jetzt eine Reise losgeht, die in eine Richtung läuft, die für mich einfach nur gut werden kann. Und so war es auch. Und deswegen habe ich es mir auch einfach gezeigt, dass man nach der Gastrozeit, die ja immer mein Leben war, Gastronomie war immer mein Leben, dass es noch was anderes gibt.
Willkommen im Club. Ich habe auch eine Ausbildung im Hotel gemacht. Aber das Selbstwertgefühl, was ja doch mal ziemlich angekratzt war, weil wir haben es eben schon gesagt, es ist keine ganz kurze Phase, 4 Jahre arbeitslos zu sein. Wie erholt sich das dann wieder? Oder bleibt so ein kleines Teufelchen auf der Schulter sitzen, auch auf der Welle des Erfolges, das misstrauisch bleibt?
Das ist immer noch da und ich bin auch immer noch der Meinung, es ist auch gut, wenn man so mit wachem Auge auch ein bisschen durchs Leben läuft, weil es kann ganz schnell passieren, dass man wieder abrutscht. Ne? Also man hat ja auch eine Verantwortung. Ich habe einfach auch eine Verantwortung für Mitarbeiter, die mit mir zusammen arbeiten, die mit mir auf Tour gehen, die bei mir im Büro sitzen und das Management machen. Und da muss man einfach gucken, dass man nicht wieder in so eine Zeit reinrutscht und dass man auch nicht wieder arbeitslos wird.
Sie arbeiten ja immer mal wieder als Botschafterin für Straßenkinder. Sie sind Coach für benachteiligte Familien, Beraterin. Sie haben ein offenes Ohr für viele, die eben auch von Armut betroffen sind. Sie moderieren Formate als Coach bei RTL Zahltag und dieses Arm-Reich-Experiment, was jetzt im November lief. Was versuchen Sie immer im Kern als Essenz den Familien da mitzugeben?
In erster Linie finde ich es immer wichtig, dass man Leuten sagt, die halt auch arbeitslos sind oder nicht viel, dass jeder, egal wer, dass du trotzdem ein wertvoller Mensch bist. Ne? Manchmal kriegt man ja von der Allgemeinheit so vorgesagt, oh Gott, die ist arbeitslos. Und dann höre ich so Leute, die sagen, ja, Freunde haben sich von uns getrennt, weil wir irgendwie keine Arbeit haben oder das oder nicht mehr so viel. Und dann denke ich auch immer, ja, dann sind es aber auch keine Freunde, dann kannst du eh drauf verzichten. Dann such dir andere Freunde, die halt zu dir stehen, auch wenn es dir nicht gut geht. Wichtig ist, glaube ich, dass man den Leuten immer mitgibt, dass sie toll sind. Auch wenn du nicht viel hast, bist du trotzdem ein toller Mensch. Und dass man denen auch einfach mal zuhört, weil Menschen, die halt einfach lange zu Hause sind, das ist ganz schwer, die wieder in Arbeit zu bringen, dass man dann sagt, du stehst jetzt ab morgen, wenn du 20 Jahre zu Hause bist, weil du Kinder großgezogen hast und dann sollst du plötzlich von heute auf morgen morgens um 7 aufstehen und zur Arbeit gehen. Das ist für viele schwierig und das muss man einfach den Menschen mit auf den Weg geben, dass man die dann nicht alleine lässt.
Können Sie es besser verstehen, weil Sie es selbst erlebt haben? Also noch nicht jetzt 20 Jahre Kinder großgezogen, aber...
Nee, aber ich kann es verstehen, wenn Leute einfach sagen, ach, ich bleib dann liegen und nee, das funktioniert nicht so. Und man ist dann echt in so einer Lethargik drin, wo man dann einfach die Kurve nicht mehr kriegt. Man steht morgens nicht auf, jetzt wird Winter draußen, dann denkt man so, okay, ich will ja was machen, aber das ist dann halt auch schwierig und dann komme ich nicht hoch und so. Ich kann es verstehen.
Was braucht dann jemand in dieser Phase? Weil Sie schreiben es ja auch nochmal in Abgeschminkt ganz deutlich, man kann es eigentlich von außen gar nicht richtig beurteilen, wenn man diese Situation nicht kennt. Es ist leicht, die Nase zu rümpfen, den Kopf zu schütteln und zu sagen, Mensch, kriege ich meinen Hintern hoch.
Es ist immer einfach, was viele ganz gut können, was bei mir auch das Problem war oder was ich gemerkt habe, beurteilen und verurteilen. Das geht ganz schnell, der liegt auf der Straße, der säuft. Du kennst die Geschichte gar nicht, du weißt gar nicht, was mit dem los ist. Das hatte ich früher auch, dass man mit einem gewissen Abstand einfach jemanden getroffen hat, der auf der Straße gelebt hat. Aber es sind oftmals Geschichten dahinter, die auch dazu führen, dass jemand so tief sinkt oder jemand auf der Straße lebt. Und wir müssen uns einfach abgewöhnen, dass wir diese Vorurteile gegenüber Menschen haben, denen es einfach nicht so gut geht in der Gesellschaft. Wir sind ja nichts Besseres, nur weil wir einen Job haben vom Menschlichen her. Ne? Das darf man nicht vergessen. Und ich würde mir wünschen, dass man Menschen, die arbeitslos sind, Hund einfach mehr an die Hand nimmt, dass man denen das Gefühl gibt, dass da auch jemand ist, der einem zuhört und nicht, dass da jemand sitzt, der einfach nur seinen Job macht.
Sagt Ilka Bessin, die viele von uns als Cindy aus Marzahn kennengelernt haben. Heute unser Gast im hr3 Sonntagstalk.
Vielen Dank.
Gerne. Mit 9 Jahren hat mein Gast Ilka Bessin einen Schulpreis gewonnen mit einem Friedensgedicht. Können Sie das eigentlich noch?
Das kenne ich. Es gab ja so 2 Gedichte. Es gab eins, das habe ich für meinen Papa geschrieben und
das Frieden, war zum Thema Liebe, ne?
Genau. Und ich habe auf der Bühne gestanden im Stadttheater Luckenwalde, in der damaligen Ernst-Thälmann-Oberschule. In die Schule bin ich gegangen und habe ein Friedensgedicht. Das ging, Frieden ist ein schönes Wort, Frieden soll sein an jedem Ort, Krieg soll es nie wieder geben, drum wollen wir in Frieden leben. Frieden, Frieden, nochmals Frieden, das ist, was wir Kinder lieben. Krieg soll es nie wieder geben, drum wollen wir in Frieden leben. Dafür habe ich eine Auszeichnung bekommen. Und zwar
immer
noch aktuell und könnte man auch wieder aufsagen. Und ich habe damals ein Bild bekommen von Wladimir Iljitsch Lenin.
Oh, haben Sie dieses Bühnengefühl damals schon genossen?
Nee. Gar nicht. Hatte er erstmal Angst, da rauszugehen. Das Interessante an der Sache ist aber, dass ich ja Jahre später mit meinem ersten Soloprogramm wieder auf der gleichen Bühne stand. Mit Schizophrenie, ich wollte eine Prinzessin sein, stand ich im Stadttheater Luckenwalde auf der Bühne.
Wie verrückt.
Und es war ein Lehrer, so, da schloss sich so der Kreislauf und dann es war ein Lehrer da, meine Eltern waren da.
Die ganzen Leute aus der Nachbarschaft.
Ja, die Leute aus der Nachbarschaft, genau. Eltern von Mitschülern waren da und das war schon so ein echt bewegendes Gefühl.
Waren Sie ein Lampenfieber-Typ eigentlich?
Habe ich immer noch.
Ja?
Egal, boah, ganz schlimm.
Echt? Kann ich mir das gar nicht vorstellen bei Ihnen.
Doch, weil ich finde Lampenfieber auch wichtig, weil sonst fängst du an so irgendwann oberflächlich, ja, ich mach das schon, komm, geh raus, alle feiern mich. Das ist nicht gut. Lampenfieber finde ich immer gut, weil du konzentrierst dich, du gehst raus. Jetzt ist es nicht so, dass mir schlecht ist, aber ich finde so eine Grundaufgeregtheit finde ich immer großartig, weil du dann auch einfach merkst, wenn du rausgehst und du machst einen Gag und die Leute lachen, dann bist du so angekommen, dann kommst du so an. Und dann wird es
ab dann
Abend.
Läuft es dann.
Genau.
Wenn wir dieses Geräusch machen, erinnert Sie das an irgendetwas? Kniffeln?
Kniffeln, oh, das ist das Lieblingsspiel meiner Eltern und von mir. Wir kniffeln sehr gerne. Mittlerweile sind andere Spiele dazugekommen.
Das ist doch beruhigend, so, dass Sie sich auch weiterentwickeln. Wir beamen uns trotzdem gleich nochmal kurz zurück in Ihre Vergangenheit. Also da ist ja beim Würfeln immer der Dreierpasch gewesen. Ne? 3 Dinge im Leben, für die Sie am meisten dankbar sind. Ich würfel mal kurz.
3 Dinge im Leben, für die ich am meisten dankbar bin. Viele sagen immer, Familie kannst du dir nicht aussuchen. Ich muss dazu sagen, ich habe mir meine ausgesucht. Ne? Ich habe mit meiner Familie, mit meinen Eltern, mit meinen Freunden haben wir so einen Familienkreis. Das sind so viele Menschen, die einfach auf mich aufpassen und gucken. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Da gehört das Management dazu, die mich auf den richtigen Weg gebracht haben. Ich bin dankbar dafür, dass ich Menschen kennenlernen konnte aufgrund der Bühnenfigur als Cindy aus Marzahn, wie zum Beispiel auch Sie. Ich habe sie nämlich auch mal. Früher saß ich vorm Fernseher, habe sie angeguckt und dann sitzt man irgendwann, wir waren beide in irgendeiner Show.
Da waren wir beide ziemlich schüchtern, glaube ich.
Ziemlich schüchtern und sie haben ein Buch vorgestellt und ich dachte nur so, was für eine coole Braut, die da sitzt und einfach erzählt, das ist, kann man ihnen auch mal zurückgeben. Und es sind so, dass man einfach so Menschen kennenlernt, die man ja sonst nicht kennenlernen würde und die einen auch so formen und wo man guckt, ach Mensch, guck mal, der hat das so gemacht. Das finde ich toll und
aber Dankbarkeit ist sowieso was sie sehr trägt.
Ja, man darf nicht vergessen, dankbar zu sein. Man sieht viele Dinge als selbstverständlich. Ob dir jemand die Tür aufhält, ob dir jemand irgendwie, ob dich jemand bedient im Hotel oder im Restaurant, wenn du irgendwo sitzt. Man sieht immer alles so als selbstverständlich an.
Nee, ist es nicht. Immer mal Danke sagen. Das finde ich auch, auch an der Kasse. Viele dann sagt immer jemand Guten Morgen oder Hallo und dann antworten Leute gar nicht. Das finde ich immer ganz schlimm.
Oder die gucken einen an und denken so, was will denn die jetzt von mir? Warum grüßt
die? Die sprechen mit mir.
Ja, aber genau so ist es.
Okay, Full House. Lieber volle Bude oder lieber auch mal alleine sein?
Lieber auch mal alleine sein.
Machen Sie das noch gerne an die Ostsee reisen?
Ja, immer wieder, auf jeden Fall. Ich mag es auch gerne so im Februar, wenn es so ein bisschen kühler draußen ist. Es ist nicht so viel los, die Leute überrennen sich nicht, das finde ich toll.
Die andere mit dem etwas kleineren Hund als ihrem Bordeaux-Dogge bin ich dann. Okay, Chance, wo sehen Sie sich in 10 Jahren?
Glücklich in einem Schaukelstuhl. Ich wollte schon immer einen Schaukelstuhl.
Oh komm.
Ich wollte schon immer einen Schaukelstuhl haben. Das hört sich auf irgendeiner Terrasse oder irgendwie so. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich hoffe, dass wir alle und dass wir gesund sind. Das ist für mich immer so das Wichtigste.
Würfeln, große Straße. Wohin geht der Weg? Jetzt erstmal Anfang des Jahres auf Lesetour. Ne?
Auf Lesetour. Ich bin mit dem Bühnenprogramm, mit dem Soloprogramm dann auch unterwegs.
Sind Sie noch gerne unterwegs? Gibt es noch irgendwas, was Sie auf Tour überraschen kann?
Überraschend tun mich ja immer die Menschen, die zur Show kommen. Das sind dann immer unterschiedliche. Was ich aber mal toll finde, ist, wenn du so an so unterschiedlichen Theatern spielst. Und es gibt so ganz alte Theater, die man noch nicht so. Und das finde ich halt immer, wenn du da reinkommst, es hat so ein Haus, hat immer so eine Atmosphäre. Und das finde ich dann immer sehr, sehr cool.
Gucken Sie sich den Ort noch an, an dem Sie dann noch auftreten? Sind Sie früher da oder wirklich nur Bühneneingang auf die Bühne und dann wieder weg?
Wer mich kennt und wer mit mir unterwegs war, weiß, dass wenn die Show um 20 Uhr losgeht, bin ich um 14 Uhr in der Halle. Und dann gehe ich manchmal noch raus und manchmal
vorm Hausmeister.
Ja, so ungefähr. Aber wenn die Bühne dann aufgebaut wird oder so, dann war ich immer schon vor Ort und mochte einfach diese Atmosphäre, auch mit der Crew unterwegs zu sein. Das war schon sehr toll.
Out of Marzahn, das wahre Leben von Ilka Bessin, haben wir heute ein bisschen kennengelernt und das war richtig schön. Herzlichen Dank dafür.
Ich habe zu danken für die Einladung, ne? Und alles Gute, viel Gesundheit auch den Zuhörern und schöne Weihnachten und einen guten Rutsch.
Ja, herzlichen Dank. Ihnen auch auf der Tour nächstes Jahr. Viel Erfolg. Den Termin, ich nenne ihn nochmal, 12.02.19 in Kassel im Kongresspalais. Wer nicht kommen kann nach Kassel, es gibt noch viele andere Termine und die kann man auf Ihrer Seite natürlich sehen, liebe Ilka.
Dankeschön.
Also, Gruß nach Berlin. Vielen Dank.
Tschüss.
HR3. Die mit den Lieblingssongs.